Ja, es geht um unseren Predigttext aus dem Johannesevangelium. Ich möchte mit euch diesen Text lesen. Wer die Möglichkeit hat, seine eigene Bibel dazu aufzuschlagen, das ist sicherlich sehr hilfreich. Johannes 21, 1 bis 17 ist der Predigttext für heute. Ein bekannter Text, die Neuberufung des Petrus. Jesus fängt mit Petrus neu an. Das werden wir gleich noch lesen. Und von daher ein sehr bekannter Text und ich möchte mit euch dann noch einiges drin gucken und arbeiten. Johannes 21, Vers 1. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot, fuhren los, aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Am Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist doch der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand wieder an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du denn? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatte, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt doch alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge du für meine Schafe. Die Neuberufung des Petrus, der Großteil der Jünger von den verbliebenen 11, hier sind 7 dort in Galiläa und sind am Fischen. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden Zebedäus-Söhne, das heißt also Johannes und Jakobus und zwei weitere, die nicht genannt werden, sind in Galiläa und Jesus isst mit ihnen Brot und Fische. Man könnte ja auf die Idee kommen, oder auf die Frage kommen, ist denn das Ergebnis von Kreuzigung und Auferstehung Grillfest? Und das in Galiläa? Das hätte Jesus ja auch einfacher haben können. Warum erst diese ganze Geschichte da mit Jerusalem und all den Dingen und Jericho und all diesen Predigten? Er hätte relativ zügig in Galiläa mit seinen Leuten ein Grillfest feiern können. Ist das Ergebnis von Kreuzigung und Auferstehung, dass sie da in Galiläa am See von Genezareth Fische grillen und Brot essen? Nicht, jetzt müsste man doch eigentlich erwarten, nach der Auferstehung müsste jetzt kommen und sie gingen alle Welt und was weiß ich was und die ganze Erde wird umgekrempelt und umgegraben und so weiter und so weiter. Und Jesus schickt seine Jünger nach Galiläa und sagt, da geschieht etwas ganz Wichtiges, geht dahin, ich gehe euch voraus. Und das, was wir hören, ist, gibt ein Grillfest. Nicht? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Jetzt müsste dort die Weltmission kommen oder sowas. Ein Grillfest. Das ist schon merkwürdig. Man müsste jetzt erwarten, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Und Jesus sagt eben noch ganz deutlich, geht nach Galiläa, da geschieht etwas Wesentliches. Interessanterweise, wenn man sich das Johannesevangelium anguckt, also wenn ihr eure aufgeschlagene Bibel da habt oder zu Hause nochmal nachliest, eigentlich das Johannesevangelium ist mit Kapitel 20 zu Ende. Der Vers 30 und 31, da heißt es, noch viele Zeichen und Wunder hat Jesus getan, aber die habe ich alle nicht aufgeschrieben. Die ich aber jetzt hier aufgeschrieben habe, sind dafür da, dass ihr glaubt, das reicht, wunderbar, Amen, Schluss. Und dann kommt dieses Kapitel, was wir gelesen haben. Das Grillfest. Und man stellt sich die Frage, wieso kommt das nach dem Abschluss des Evangeliums und Johannes schreibt extra noch, Jesus hat so viel getan, habe ich aber alles nicht aufgeschrieben. Und dann sowas, so eine Lappalie. Offensichtlich ist das etwas ganz Wichtiges und Wesentliches, was hier noch zu erzählen ist und Johannes schreibt es auf. Berufung des Simon Petrus. Man kommt dann auf die Idee, dass man sagt, sagt mal, das war doch schon mal so. Die ganze Nacht hatten sie gefischt und nichts gefangen. Das war doch schon mal so. Lukas 5 berichtet das. Petrus und seine Leute haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Da kommt Jesus, will predigen, bittet den Petrus, ich brauche dein Boot eben um der Akustik willen, ein Stückchen vom Ufer weg. Jesus predigt. Und dann sagt er, fahrt noch mal auf die Tiefe des Sees und werft dort am frühen Morgen das Netz aus. Die ganzen Fische sind weg und da könnt ihr noch welche kriegen. Petrus fängt an zu maulen und sagt, meine Zeit nicht, wer ist von uns der beiden, der Fischer, du oder ich? Wir haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen und du sah aber auf dein Wort hin. Er wirft das Fisch oder sie werfen das Netz nochmal aus und fangen einen Riesenfang, die Netze zerreißen fast. Petrus fällt auf seine Knie, auf das Angesicht, umfasst die Füße Jesu und sagt, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt dann zu ihm, du wirst ab jetzt Menschen fischen. Und hier ganz ähnlich, eine ganz ähnliche Situation. Sie haben nichts gefangen, Jesus sagt, den sie nicht erkennen, werft jetzt zur rechten Seite das Netz nochmal aus. Und sie machen's, fangen einen riesigen Fisch und einer der Jünger kommt auf die Idee, hey, das ist doch Jesus. Und kaum hat Petrus die Situation gehört und wahrgenommen, zieht er sich seinen Mantel oder sein Kleid wieder an, springt ins Wasser, schwimmt rüber und kann kaum erwarten, in die Nähe Jesu zu kommen. Eine ganz ähnliche Geschichte. Johannes berichtet das. Und auch das ist eine ganz wichtige Begebenheit. Johannes, der Jünger, den Jesus besonders liebt, hat diese Geschichte berichtet. Johannes, der Jünger, der an der Seite Jesus immer zu Tische liegen durfte. Johannes, der Jünger, der, wenn wir die Evangelien lesen, alles richtig gemacht hat. Immer hat Johannes alles richtig gemacht. Er war derjenige, der bei der Verhaftung Jesu geblieben ist, bei dem Verhör, bei der Geißelung. Er war immer da. Alle anderen Jünger auf und davon. Petrus sagt dreimal, ich kenne den gar nicht. Schwört das noch, Stein und Bein, nie gesehen, nie gehört. Johannes bleibt bei Jesus. Johannes ist der Jünger, den Jesus lieb hatte und der eigentlich immer alles richtig gemacht hat. bei der Kreuzigung steht er neben der Mutter des Gekreuzigten, tröstet sie. Er macht immer alles richtig. Wäre da jetzt nicht eine Revolution dran, dass die Christenschar hätte sagen müssen, dieser Johannes, der soll jetzt unser Führer, unser Leiter sein, derjenige, der das Sagen hat. Der hat doch immer alles richtig gemacht. Petrus, der Felsen, was heißt Felsen? Weichei, Felsenweichei. Schick den doch in die Wüste. Der kann doch nicht mal sein eigenes Wort halten. Der sagt was, aber dahinter kommt nichts. Lasst Johannes den neuen Leiter und Anführer werden. Er war ja ohnehin der Lieblingsjünger und er hat immer alles richtig gemacht. Petrus. Und dann dieser misslungene Fischzug ist doch ein Zeichen Gottes dafür, dass der Mann seine Führerpersönlichkeit abgegeben hat. Der kann doch nichts. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wichtig ist, dieses 21. Kapitel im Johannesevangelium noch anzufügen. Johannes war sowohl bei der Berufung des Petrus als auch bei der Neuberufung des Petrus mit dabei. Und er schreibt, Petrus soll Felsen bleiben. Petrus war der Felsen und er soll Felsen bleiben. Johannes ist derjenige, der das schreibt. Ich kann mir schon vorstellen, warum es Gründe gibt, dieses Kapitel dazu zu tun. Nicht ich bin es, sondern er ist und bleibt der Felsen. Jesus hat offensichtlich vor, mit dem Thema Versöhnung an dieser Stelle noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Das ist ihm ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, in der Jüngerschar die Dinge noch mal klar zu ziehen, was richtig ist und was falsch ist. Petrus wird nicht aussortiert. Das ist Johannes offensichtlich sehr wichtig. Diese Geschichte muss noch dazu, denn die ist passiert und das ist wichtig. Und die Jüngerschar und die Christengemeinschaft insgesamt weltweit soll nur nicht auf die Idee kommen, ihn zum Leiter zu machen, wo er doch der Lieblingsjünger war, wo er doch immer alles richtig gemacht hat. Unter dem Kreuz kümmert er sich um die Mutter. Berufung des Petrus. Mitten im Alltagsgeschehen. Jesus schickt seine Jünger nach Galiläa. Ich kann mir vorstellen, warum Jesus das getan hat. In Jerusalem war es schwierig. In Jerusalem haben sich die Christen, die ersten Jünger, immer im Obergemach getroffen, immer hinter verschlossenen Türen, eine Etage oben, trauten sich nicht unten auf dem normalen Gehweg zu laufen, denn sie mussten damit rechnen, dass sie jetzt die Nächsten sind, die gekreuzigt werden. Bloß nicht in die Öffentlichkeit und auffallen. Lass die Türen zu. Und es war ja, wie gesagt, ein Obergemach mit Hintertüren. Man konnte hier und da raus. Hier kann man nicht neu anfangen. Da ist man offensichtlich in Angst. Geht nach Galiläa, Jungs. Da muss ich mit euch reden. Galiläa war für die Jünger der Ort, wo sie zu Hause sind und waren. Da, wo sie sich auskannten. Da, wo sie ihre Familien hatten. Da, wo sie wussten, wie die Leute ticken. Galiläa ist der Ort gewesen, wo sie Abstand gewinnen können, wo sie auch ihrem Beruf nachgehen können, wo sie wieder normal werden können, wo sie nachdenken können über all das, was in Jerusalem passiert ist. In Jerusalem im Obergemach war die Angst massiv. Da kann man nicht entspannen und nochmal nachdenken, das nochmal an sich Revue passieren lassen. Geht nach Galiläa, da muss ich mit euch reden. Das kann ich einordnen. Das kann ich verstehen. Ein Ort, an dem sie sicher sind, wo sie die Leute kennen, wo sie wissen, wer ist fremd hier und wer kennt mich schon von früher. Hier kann ich sein, hier kann ich neu anfangen. Jesus holt seine Jünger raus und bringt sie in ein normales Fahrwasser, in ein ruhiges Gewässer. Ich glaube, das brauchen wir manchmal. Wenn es Situationen gibt, wo rechts und links die Wellen um uns hochschlagen, ist es wichtig, einen Ort zu haben, wo man sich nochmal zurückziehen kann. Abstand gewinnen kann, nicht permanent im Getümmel sein muss und vielleicht noch Angst um Leib und Leben haben muss, sondern Abstand gewinnen kann, wo man selber sich nochmal hinsetzen kann, ohne Angst, ohne Bedrohung, ohne Bedrängung. Jesus schickt seine Leute nach Galiläa und lässt einige Tage verstreichen. Und lässt einige Tage verstreichen, sodass Petrus auf die Idee kommt, und was passiert jetzt? Nichts passiert, gar nichts. Ich gehe fischen. Und die anderen sagen, okay, ich bekomme mit. Passiert ja nichts. Jesus wollte kommen, wo ist er denn? Ich gehe fischen. Kommt ihr mit? Jesus lässt seine Jünger in den Alltag hinein, und zwar so intensiv, dass sie abschalten können, dass sie Jesus, wenn er und als er am Ufer stand, nicht mehr erkennen. Haben sie schon gar nicht mehr dran gedacht. Waren so mit dem Fischen beschäftigt, so mit ihrem Alltag beschäftigt, dass sie Jesus am Ufer schon gar nicht mehr erkennen können, wahrnehmen können, schon gar nicht mehr dran denken, dass er ja kommen wollte und mit ihnen reden wollte, Dinge noch klären wollte. Er lässt sie in ihren Alltag, er lässt sie wieder ganz normal werden und fängt mit ihnen neu an. Neuanfangen. Neuanfang heißt, dass man auch mal entkrampfen, Abstand gewinnen darf, nicht permanent unter Strom stehen muss. Jungs, habt ihr was zu essen? Nein, wir haben bisher auch noch nichts gefangen. Die ganze Nacht waren wir unterwegs. Ich könnte mir vorstellen, dass man so mit Fischern umgeht, wenn sie aus dem Wasser oder aus dem Meer, Galiläischen Meer kommen, 100 Meter noch vom Strand entfernt sind, dass man zu ihnen ruft, hey, habt ihr was gefangen? Wir brauchen was fürs Frühstück oder irgend sowas. Ein Gespräch, nein, wir haben nichts, geht zum nächsten Boot. Irgend sowas ganz Normales muss das gewesen sein. Nein, wir haben auch nichts gefangen. Vielleicht ist man so mit Fischern umgegangen, Normalität. So normal, dass die Jünger gar nicht dran denken, dass das ja Jesus sein könnte. Erst in der Art und Weise, dann werft nochmal das Netz. Ja, warum jetzt eigentlich nicht im Tiefen, wie damals? Werft es zur Rechten. Wieso zur Rechten? Da sind wir doch, die sind hier bei uns, oder was? Jesus weiß, wo die Fische sind. Weiß, wo der Schwarm ist, mal im Tiefen, mal zur Rechten, mal hier, mal da. Und als sie dann einen riesigen Fang rausholen, sagt einer der Jünger, das ist doch Jesus, sag mal. Und das war der Klick bei Petrus, er zieht sich an, schmeißt sich ins Wasser und schwimmt hin. Kann es gar nicht mehr erwarten, in die Nähe Jesu zu kommen. Bei seiner Berufung war es genau umgekehrt. Weiche von mir her, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt war er sündig und alle Jünger wussten es. Und jetzt hat er nichts Besseres zu tun, als zu ihm hinzuschwimmen. Wie muss Versöhnung, wie muss Vergebung aussehen? Macht man das mit dem Grill fest? Eigentlich würde man doch erwarten, Jesus kommt aus Jerusalem auf den Wellen des Jordan bis hin zum See Genezareth, die ganze Zeit auf dem Wasser gegangen und dann nimmt er sich das Boot von Petrus vor, rüttelt das so richtig, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, mich da zu verleugnen? Meinst du, das war schön, als ich da gestanden und sie mich verspottet haben und dann sagst du auch noch, den kenne ich gar nicht, habe ich nur, meinst du, das war eine tolle Situation, hätte ihn ausschimpfen können bis zum geht nicht mehr? Müsste man nicht mit einem Petrus so umgehen, mit so einem Blubberkopf, ihn auch mal richtig zusammenfalten, damit er weiß, wo der Hammer hängt? Das lasse ich mir von dem nicht nochmal bieten. Jesus hätte auch auf dem Wasser zum Boot gehen können, Petrus ausschimpfen können und dann den Johannes nehmen. Guck dir mal diesen Mann an. Der war dabei, als ich gekreuzigt und was weiß ich. Du bist immer abgedampft. Und dann hätte er den Petrus sehen müssen, ich nehme dir das Amt des obersten Christen und gebe es dem Johannes, Johannes, komm, wir gehen auf dem Wasser zurück nach Kapernaum. Johannes hat ja immer alles richtig gemacht. Er wäre aufgestanden auf dem Wasser mit Jesus die ganze Zeit. Petrus ist ja in den ersten Schritten schon wieder runtergegangen. Johannes hätte alles richtig gemacht, garantiert. Zur Warnung und zum Zeichen für alle Jünger, Johannes ist es jetzt. Petrus, kannst du dich ja nicht drauf verlassen. Sieht so Versöhnung aus? In der Firma würde man das vielleicht so machen, so oder so ähnlich. Den zusammenscheißen, der nichts kann, und den berufen, der alles richtig macht. Ja, wie denn sonst? Wie denn sonst? So muss es doch sein. Jesus hätte auch seine Jünger nach Galiläa schicken können und selber nicht nach Galiläa gekommen. Schickt sie in die Walachei, die sind ja sowieso weg, er hätte sich in Jerusalem 12 neue Jünger berufen, die haben ja jetzt die Auferstehung direkt miterlebt. Die sind die Richtigen, die brauchen wir direkt aus Jerusalem, aus Galiläa. Schickt die in die Wüste, ab mit denen. Geht ihr mal nach Galiläa, tschüss, Wiedersehen, ich gehe nach Jerusalem. Er macht ein Grillfest am See Genezareth. Er sagt den Leuten, habt ihr nichts zu essen, Jungs? Und sie sagen, nein, haben wir nicht. Dann werft mal das Netz dahin aus. Und als sie an Land kommen, hat er schon das Grillfest fertig. Die Fische liegen schon gebraten da, das Brot ist da. Woher hat er eigentlich die Fische? Was muss Petrus gedacht haben, als er gehört hat, das könnte Jesus sein? Kommt ans Ufer, Grillfest ist fertig, das schwere Netz ist noch dabei, an Land zu kommen. Woher hat er eigentlich die Fische? Dass man da sprachlos ist, gar nicht weiß, wie man jetzt mit dem, der da gebraten hat, reden soll, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist Jesus? Wie muss Versöhnung aussehen? Dreimal die Frage, hast du mich lieb? Vorwürfe wären ja verständlich gewesen, dem Ärger Luft zu machen, nicht alles zu schlucken, die ganze Enttäuschung dem anderen ins Gesicht zu brüllen, du hast mich bloßgestellt vor allen Menschen, wie kann das nur sein? Normalerweise würden wir so irgendwas machen. Jesus macht ein Grillfest und fragt, hast du mich eigentlich lieb, Petrus? Und macht das auch vor den anderen Jüngern. Sie sollen Zeuge sein. Und er sagt beim dritten Mal, Herr, du weißt doch alles. Du weißt selbst, wir sind Fischer, du weißt, wo die Fische sind. Was soll ich da sagen? Wir versuchen die ganze Nacht zu fischen und zu fangen und wir kriegen nichts. Und du sagst ein Wort und dann ist das Netz voll. Was soll ich sagen? Du weißt alles, Herr. Du kennst mich, du weißt, was ich gesagt habe. Und was ich getan habe. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Petrus wird neu berufen. Bereinigung, Neuanfang entsteht aus der Bereinigung dessen, was gewesen ist. Nur so kann ja doch auch Versöhnung sein. Ich habe mich gewundert, dass derjenige, der bei seiner Berufung sagt, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch, dass derjenige es ist, der als erster ins Wasser springt, um in der Nähe dieses Menschen zu sein, zu dem er vorher sagt, weiche von mir, ich bin sündig. Na nun ist er doch jetzt gerade mal sündig. Jetzt wissen es ja alle, was er alles getan hat, was er falsch gemacht hat. Und er hat eine ganze Latte. Weiche hinter mich, Satan. Was musste Petrus und Jesus alles miteinander erleben? Versöhnung, wenn der andere und seine Würde geachtet werden. Petrus weiß, mit dem größten Mist kann ich zu ihm kommen, so schnell wie möglich. Das ist das, was ich in dieser Geschichte lese. Petrus hat verstanden, zu diesem Jesus kann ich kommen. Ich habe zwar den größten Mist verzapft, aber so schnell wie möglich zu ihm. Jacke an, ab, hin. Und Jesus macht vor den anderen Petrus nicht zur Schnecke, sondern er fragt ihn nur diese drei Fragen. Und alle wissen, worum es geht. Herr, du weißt alles. Und die wissen es auch. Und sie sollen Zeuge sein, dass Jesus zu ihm sagt, weide meine Lämmer. Du bist derjenige, zu dem stehe ich. Du bist mein erster Mann. Du bist derjenige, der die Christenheit führen soll. Und du bist derjenige, der jetzt den Leuten predigen soll, was es heißt, Vergebung und Versöhnung in Christus. Paulus ähnlich. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. An seiner ganzen Biografie wird jetzt deutlich, was es heißt, als Sünder zu Jesus zu kommen. Derjenige, der den Mund nicht voll genug nehmen konnte, kommt als Sünder zu seinem Herrn und ihm wird vergeben. Paulus ganz ähnlich. Er hat Christen ans Messer geliefert und soll jetzt den Christen predigen. Die Gemeinde in Jerusalem hat zunächst einmal große Scheu, ihn überhaupt in die eigenen Räume reinzulassen. Das ist doch der, der uns verfolgt hat. Jetzt will er uns ausspionieren. Lass den bloß draußen. Und er muss sagen, ja, ich bin Sünder, ich habe viele Leute umgebracht. Petrus muss sagen, ja, ich habe meinen Mund vollgenommen und es nicht einhalten können, ja. Aber er hat mir vergeben. Das ist die Vergebung durch Kreuz und Auferstehung. Ich habe es an meinem Leibe erlebt, was es heißt, Vergebung zu erfahren. Du kannst zu Jesus so kommen, wie du bist. Er macht dich nicht zur Schnecke. Er schreit dich nicht an. Er rüttelt nicht am Boot und schmeißt dich raus oder was auch immer. Er beruft nicht einen anderen, sondern er hält an dir fest. So kann Vergebung aussehen, wenn ich nicht als Sünder aussortiert werde, wenn ich die ersten 2, 3 Fehler gemacht habe. Wenn ich hier aus der Firma geworfen werde, wenn ich den größten Mist gemacht habe, den man sich nur vorstellen kann. Die ersten, man stelle sich das vor, jemand wird in eine Firma, Siemens oder Mannesmann oder was auch immer, wird in eine Firma berufen, und der Chef weiß, das ist derjenige, der in China dafür gesorgt hat, dass unsere 5 ersten Geschäftsführer alle im Gefängnis sitzen. Ich muss ja noch nicht mal getötet sein. Kein Geschäftsführer, kein Chef würde Leute berufen, die Leute aus der eigenen Firma ans Messer geliefert haben. Nie, niemals. Und genau das geschieht ja hier. Beziehungsweise bei Petrus, bei Paulus. Sünder, der wirklich Fehler gemacht hat und alle wissen's. Man kann offen damit umgehen, aber Jesus macht da kein großes Getratsche von, sondern er spricht ihn an und beruft ihn neu und Johannes ist Zeuge und schreibt es auf. Petrus hätte, normalerweise würde man ja unter 4 Augen mit jemandem reden. Du, da hast du einen Fehler gemacht, sag mal, weißt du eigentlich, was du da getan hast, was du da gesagt hast und so weiter. Man würde erstmal unter 4 Augen mit jemandem reden. Aber da hätte ja Petrus alles Mögliche sagen können. Hier sind sie alle Zeuge. Und Johannes auch, der immer alles richtig macht. Und der schreibt auf, Petrus ist es und war es und bleibt es, Punkt. Und wir wissen alle, was das für ein Typ ist. Aber Jesus steht zu ihm. Nur so kann das Wort von der Vergebung wirklich ernsthaft verkündigt werden, wenn und weil Jesus so mit seinen ersten Jüngern umgegangen ist. Auch mit dem Thomas, dem Ungläubigen. Auch mit den Jüngern, die untereinander streiten beim Abendmahl, wer von ihnen nun der Erste sein wird. Nur so können wir verkündigen, glaubhaft verkündigen und es an solchen Geschichten deutlich machen, was für Jesus Vergebung heißt. Den Sündern nicht rund machen, sondern ihm seine Würde lassen und ihm helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Und Jesus sagt ihm dann ein weiteres prophetisches Wort. Du wirst dann dahin gehen, wo dich Menschen gürten und dahin führen, wo du nicht hin möchtest. Vorher hat Jesus ihm gesagt, bevor der Hahn dreimal kräht, und Petrus hat gesagt, ich stehe zu dir. Und jetzt ein neues prophetisches Wort. Glaubst du das jetzt endlich, Petrus? Du wirst dahin kommen, wo dich Menschen binden und dahin führen, wo du nicht hin möchtest eigentlich. Petrus wird geachtet und Jesus setzt ihn wieder ein. Die Jünger sind Zeugen geworden und können jetzt verkünden, was es heißt, in der Praxis Vergebung zu leben. Bei Paulus müssen sie es nochmal lernen. Barnabas, der Sohn des Trostes, der Barmherzigkeit, kümmert sich um den Paulus, führt ihn ein in die Christengemeinde. Lasst uns miteinander beten, dass Gott uns hilft, in dieser Art Jesu miteinander umzugehen, bevor wir einander den Kopf waschen und das Boot rütteln, dann doch lieber erst ein Grillfest, wo man miteinander ruhig reden kann. Lasst uns miteinander darüber beten.